Jeder von uns hat sie sicherlich schon mal gesehen. Vorher-Nachher-Bilder. Also ein Vorher-Bild und ein Nachher-Bild werden miteinander verglichen. Vor der Schönheits-OP, nach der Schönheits-OP. Vor der Diät, nach der Diät. Vor dem Haarschnitt, nach dem Haarschnitt. Vor Photoshop, nach Photoshop. Eine ganz beliebte Werbestrategie, man nehme eine ganz normale Person, ungeschminkt und in natura, inklusive aller Hautunreinheiten, die da sind. Man zerzause die Haare ein wenig, setze der Person ein trauriges Gesicht auf, dazu kommt eine schlechte Belichtung und dann schießt man ein ganz unvorteilhaftes Foto, ein Schnappschuss. Und heraus kommt ein Foto der peinlichen Sorte. Und normalerweise würde ich das Foto sofort löschen. Aber das Foto eignet sich perfekt für ein Vorherbild. Super. Ganz schön unvorteilhaft. So, und dann gehe ich hin und mache die Person hübsch. Eine neue Frisur, Make-up drauf, ein strahlendes Lächeln, tolle Belichtung. Dann schieße ich eine ganze Bilderserie und suche mir das schönste Foto aus. Und dann noch ein bisschen Photoshop und fertig. Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und jetzt setzt man natürlich die beiden Fotos nebeneinander, damit man den direkten Vergleich hat. Und fertig ist meine Vorher-Nachher-Werbung. Und das ist meine Botschaft. Fühlst du dich auch wie eine graue Maus? Du gefällst dir selber nicht? Du wünschst dir Veränderung, einen neuen Look? Ich sage dir, dann bist du bei mir genau richtig. Ich habe die Lösung für dich. Heute ist dein Glückstag. Ab heute beginnt für dich ein neues Leben für nur unschlagbar 39,99. Komm in meinen Beauty-Salon. Ich verpasse dir einen völlig neuen Typ. Du wirst dein altes Ich nicht mehr wiedererkennen. Du gehst als neuer Mensch nach Hause. Schau dir diesen Vorher-Nachher-Vergleich an. Diese Bilder sprechen doch für sich. Schau dir diesen Kontrast an, erstaunlich. Und ich sage dir, diese Person lebt heute ganz anders. Sie ist wie ausgewechselt. Und das verspreche ich dir, das kannst du auch haben für eine 39,99. Alles ist möglich. Habe ich dich überzeugt? Ihr Lieben, einfach mal ein ganz neues Leben beginnen. Wer wünscht sich das nicht? Eine radikale Veränderung oder zumindest vielleicht einen neuen Weg einschlagen, das alte Ich abschütteln, ein neues Ich annehmen. Und ich meine damit nicht nur das Äußere, ich meine damit das komplette Leben. Und manchmal ist dieser Wunsch nach Veränderung so groß, dass es mit einer neuen Frisur nicht getan ist. Auch nicht mit neuen Schuhen oder mit dem neuesten iPad von Apple. Vielleicht ein Tapetenwechsel, vielleicht mal neue Farbe an der Wand, ein neues Auto, aber auch das geht uns manchmal nicht weit genug. Und dann hört man sehr oft von Beratern, von Coaches, du musst dich neu erfinden. Schon mal davon gehört, sich neu zu erfinden? Immer dann, wenn mir mein altes Leben nicht gefällt, dann fange ich einfach ein neues an. Ich erfinde mich neu. Das ist ein sehr moderner Trend, man hört sehr viel davon heutzutage, gehört irgendwie so zu unserem Lifestyle dazu. Das verstehen wir als Freiheit. Einfach mal das Alte hinter sich lassen und sich neu erfinden. Mein Beruf gefällt mir nicht, dann suche ich mir halt einen anderen. Die Gegend ödet mich an, dann ziehe ich halt um. Das Leben in Deutschland macht mich krank, macht mich kirre, dann wandere ich halt aus. Nach Kanada, nach Australien. Ich komme mit unserem kapitalistischen System nicht klar, dann steige ich halt aus. Ich ziehe die Reißleine und erfinde mich neu. Was soll's? Ich habe doch die Freiheit. Dahinter steckt dieser Wunsch nach einem besseren Leben. Und wenn sich mir die Chance bietet nach einem besseren Leben, wenn sich mir die Tür auftut, schwere Kombination, dann ergreife ich diese Chance für dieses neue Leben. Ich lasse mein Vorher hinter mir und ich lebe mein Nachher. Ich verlasse den alten Weg und beginne einen neuen. Warum erzähle ich das alles? Weil auch unser Glaube an Gott ein Vorher und ein Nachher kennt. Und ich finde, diesen Vergleich zwischen Vorher und Nachher passt ganz gut oder beschreibt ganz gut, was bei unserem oder mit unserem persönlichen Glauben passiert. Da gibt es das alte Leben, bevor ich an Gott geglaubt habe, und es gibt das neue Leben mit Gott. Und zwischen diesem Vorher und Nachher liegt ein Wendepunkt, eine Erfahrung, die alles verändert, die das gesamte Leben umkrempelt. Aber ich meine nicht damit ein äußeres Umstyling, so wie hier. Das ist schnell gemacht. In einer Viertelstunde war ich fertig. Und ich meine auch nicht irgendwie ein Trainingsprogramm, das mich auf den neuen Glauben hin trimmt, daraufhin umerzieht. Nein, dieser Wendepunkt zwischen Vorher und Nachher ist eine Begegnung. Eine persönliche Begegnung mit Christus, dem Sohn Gottes, mit Gott höchstpersönlich. Wer Gott begegnet, wer sich auf das Abenteuer mit Gott einlässt, der bleibt nicht mehr der Alte. Und du hast es eben schon an dem Beispiel von Abraham deutlich gemacht, Joachim. Der bleibt nicht mehr der Alte, der wird neu. Für ihn beginnt ein neuer Weg, er wird von Gott neu erfunden. Und ich weiß, für manch einen hört sich das vielleicht sehr abstrus an. Das ist völlig normal. Aber ihr Lieben, genau das macht unseren Glauben an Gott aus. Deshalb sind wir heute hier und feiern Gottesdienst, weil Gott sich auf den Weg gemacht hat, um uns zu begegnen. Weil er uns seine rettende Hand ausgestreckt hat, damit wir neu anfangen können. Ein neues Leben als neue Menschen von Gott selbst neu erfunden. Und das ist die Botschaft der guten Nachricht, des Evangeliums. Das Angebot, das Gott uns macht. Ich mache alles neu und du gehörst dazu. Wer Gott begegnet, bleibt nicht mehr der Alte. Und man kann dieses Wunder nicht erklären. Man kann es nur persönlich erfahren. Ich kann nicht erklären, was dabei passiert. Ich kann mich nur ganz persönlich darauf einlassen. Und der Apostel Paulus bringt diese krasse Veränderung zwischen Vorher und Nachher einmal ganz deutlich auf den Punkt. Und zwar im zweiten Brief an die Korinther schreibt er in Kapitel 5, Vers 17. Und da heißt es: Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Und ihr Lieben, einen tieferen Einschnitt als diesen hier, den Paulus hier beschreibt, gibt es nicht. Nichts im Leben ist vergleichbar mit diesem Wendepunkt, nämlich Christus persönlich zu begegnen, mit ihm ein neues Leben zu beginnen, weil diese Erfahrung mein Leben in zwei Teile teilt. In mein Vorher und in mein Nachher, in mein altes Ich und mein neues Ich, mein altes Leben, mein neues Leben, in mein Leben ohne Gott und jetzt mit Gott. Und ich möchte es gerne noch einmal betonen, es geht hier nicht um ein äußeres Umstyling. Es geht auch nicht um ein Umerziehungsprogramm, das mich auf den neuen Weg irgendwie trimmt. Diese Erneuerung, die Gott schenken möchte, die kann ich nicht an mir selbst bewirken. Und selbst wenn ich versuchen würde, mich selbst irgendwie auf diesen Weg hin einzutrimmen, jeder Versuch würde nur Fassade bleiben, eine billige Nachbildung, ein Anstrich über mein altes Leben, vielleicht eine fromme Maske, die ich mir aufsetze, mein altes Ich einfach nur ein wenig aufgehübscht. Und die Bibel hat dafür ein eigenes Wort, die Bibel nennt das Heuchelei. Nein, hier geht es um eine ganz tiefgreifende Erneuerung. Und man muss sagen, die tiefgreifendste Erneuerung, die überhaupt denkbar ist, nämlich göttliche Erneuerung. und die kann ich nicht kopieren, die kann ich mir nicht erarbeiten, die kann ich mir nicht irgendwie verdienen, ich kann sie mir nur schenken lassen. Und zwar genau da, zwischen vorher und nachher, in dieser Begegnung mit Christus. Und es gibt eine einzige Voraussetzung dafür, die ich mitbringen muss. Ich muss sie mir schenken lassen. Das ist das Einzige. Ich muss mich auf diese Begegnung mit Christus einlassen. Mehr nicht. Ich kann nichts leisten, ich kann es mir nicht erkaufen. Ich muss bereit sein, mich und mein ganzes Leben, alles, was ich bin und habe, Gott selbst auszuliefern. Ich fand dieses Bild auch schön. Es bedeutet letztlich, sich bei Gott auf den OP-Tisch zu legen und zu sagen, Herr, hier bin ich, mach mich neu. Und das bedeutet dieser Wendepunkt zwischen vorher und nachher, wo wir Christus begegnen. Und weil es mein ganzes Leben betrifft, wird es grundsätzlich ein neues Herz, um Gottes Herzschlag zu spüren. Eine neue Identität, und zwar in Christus. Eine neue Beziehung mit Christus verbunden. Ein neues Programm, um Gottes Willen für mein Leben zu verstehen. Und dann ist es auch ein neuer Weg, nämlich mit Christus und Christus hinterher. Das steht auf dem Spiel. Das ist das Angebot, das Gott uns macht zwischen unserem Vorher und Nachher. Eine Begegnung mit Christus. Und mit ihm dürfen wir neu beginnen, unser Vorher hinter uns lassen und unser Nachher ergreifen, unser Nachher leben. Mit dem alten Leben abschließen, Altlasten, die mich immer noch belasten, abschütteln. Wir brauchen sie nicht mehr mitzuschleppen, weil Christus sie am Kreuz ein für alle Mal beseitigt hat. Das steht zwischen vorher und nachher. Frieden zu finden in ihm und Befreiung für ein neues Leben mit Christus. Und hier sitzen ganz viele Leute im Raum, von denen ich weiß, die diesen Wendepunkt in ihrem Leben so erfahren haben, die diese Begegnung mit Gott erlebt haben, die das gesamte Leben umgekrempelt hat. Jeder hat seine eigene Geschichte. Bei dem einen war der Wendepunkt vielleicht sehr drastisch, sehr spektakulär, bei dem anderen eher unscheinbar. Dann war es vielleicht sehr plötzlich und bei dem nächsten war es ein längerer Prozess. Und keine Wendepunktgeschichte gleicht der anderen. Jeder, der Gott begegnet, begegnet ihn auf seine ganz eigene, persönliche Art und Weise. Und ich fand diesen Vergleich schön. Es ist wie bei einer Liebesgeschichte. Ich habe jetzt schon in meinen 2,5 Jahren, die ich jetzt hier bin, einige Paare in die Ehe begleiten dürfen. Und das macht mir riesig viel Spaß und viel Freude, auch sie zu begleiten, ihre Geschichte zu hören. Und ich finde es immer wieder faszinierend. Jedes Paar hat seine eigene Geschichte. Mal war es Liebe auf den ersten Blick und mal hat die Annäherung länger gedauert, über Umwege. Keine Geschichte gleicht der anderen, aber alle Geschichten haben eines gemeinsam. Es geht um die Begegnung zweier Menschen, die in einer festen Beziehung mündet und dem Versprechen, ja, ich will mit dir mein Leben verbringen. Genau das passiert bei diesem Wendepunkt zwischen vorher und nachher, wenn sich jemand auf Gott einlässt. Jeder Wendepunkt ist anders. Aber alle haben eines gemeinsam. Es geht um die Begegnung zwischen mir und Gott und eine neue Beziehung, die daraus entsteht. Wie war dein Wendepunkt? Kannst du dich daran erinnern, wie du Gott begegnet bist oder Gott dir begegnet ist? Kannst du dich an diesen Einschnitt erinnern in deinem Leben zwischen deinem Vorher und deinem Nachher? Vielleicht ist aber hier auch der ein oder andere, der denkt, ich verstehe nicht, was du da sprichst. Ich habe das für mich persönlich noch nicht erfahren. Ich weiß in meinem Leben von keinem Wendepunkt dieser Art und Weise. Und dann möchte ich dir heute Mut zusprechen, und die Einladung Gottes aussprechen, lass dich auf eine Begegnung mit Christus ein. Suche ihn und lass dich von ihm finden. Und die Bibel bezeugt an ganz, ganz vielen Biografien in der Bibel, wo Menschen Christus begegnet sind, sie waren hinterher nicht mehr dieselben. Wer Christus begegnet, bleibt nicht mehr der Alte. Und um das zu verstehen, was dieser Wendepunkt bedeutet, wollen wir uns eine ganz konkrete Vorher-Nachher-Geschichte einmal anschauen. Ja, also mitten aus dem Leben. Der Evangelist Lukas hat uns in der Apostelgeschichte die Wendepunktgeschichte eines Mannes erzählt, die sehr drastisch war. Viele werden diese Geschichte kennen. Der Mann heißt Saulus, ein frommer Jude, von Geburt an mit römischer Staatsbürgerschaft. Das heißt, er genießt hohe Privilegien, kommt aus gutem Hause. Saulus war bestens ausgebildet. Er spricht mehrere Sprachen, Griechisch, Hebräisch, Aramäisch, wahrscheinlich sogar Latein, weil er römischer Staatsbürger ist. Er kennt sich bei den griechischen Philosophen aus, er kennt die griechische Rhetorik. Aber seine Eltern haben auch Wert darauf gelegt, dass er eine solide jüdische Ausbildung bekommt. Und so beginnt er mit 14 Jahren eine Ausbildung in Jerusalem bei Gamaliel. Gamaliel war damals der größte Rabbiner der Zeit. Also Paulus hatte Privilegien und hatte eine Bildung, die kann man sich nicht vorstellen, das wäre heute Harvard, Oxford oder was weiß ich. Und hier wird Saulus in der Lehre der Pharisäer ausgebildet. Das heißt, in einer sehr extremen, konservativen Auslegung der Tora. Und er ist ein sehr guter Schüler, fleißig, eifrig. Er lebt strikt nach den Gesetzen der Tora. Und man kann sich vorstellen, während er dort bei Gamaliel zur Lehre ging und dort ausgebildet wurde, irgendwann sprach man auch über diesen Jesus. Irgendwann hörte er von ihm, über diesen abtrünnigen Wanderprediger, diesem Irrlehrer, der behauptet, Gottes Sohn zu sein. Und alle waren sich damals einig, aus seinem Studentenkreis, auch seine Professoren, das ist Blasphemie. Das ist Gotteslästerung, dass jemand als Mensch auf der Erde wandelt und von sich behauptet, er sei Gottes Sohn. Und es gibt dafür nur eine Antwort, er muss mit dem Tode bestraft werden. Und ich stelle mir vor, wie der junge Saulus jubelt, als er hört, dass Christus tatsächlich von den Römern hingerichtet wird. Der junge Saulus war ein Fanatiker, ein Hardliner. Und er dachte sich, endlich sind wir diesen Freveler los. Aber das Problem mit der christlichen Sekte war, sie war mit Jesu Tod nicht zu Ende. Plötzlich liefen überall diese Christus-Anhänger rum und erzählten, dieser Christus ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Und diese Sekte verbreitete sich in der ganzen Region und überall fanden sie neue Anhänger. Für Saulus, den jungen Saulus, damals war es unerträglich. Und er empfand diese Irrlehre der Christen, ja, dass Christus also der Sohn Gottes ist, empfand er als einen ganz persönlichen Angriff auf seinen eigenen Glauben. Da wird mein Gesetz beschmutzt. Gottes Gesetz, das er mir gegeben hat, wird durch den Dreck gezogen. Und es war ein ganz, ganz tiefer Stich in sein Herz, muss man sagen. Nur so kann man seinen tiefen Hass gegen Christen erklären, dass er sich selbst angegriffen gefühlt hat und er entwickelt einen unbändigen Hass und er beschließt irgendwann, als er mit seiner Ausbildung fertig war, etwas gegen diese Christen zu unternehmen. Und so schreibt Lukas in Apostelgeschichte 8, Vers 3, Saulus aber suchte, die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Also er geht mit einer unerbittlichen Härte gegen die Christen vor, getrieben von einem ganz tiefen Hass in sich drin. Und in Vers Kapitel 9, 1 und 2 schreibt Lukas weiter, Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morde gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Wenn man genau liest und sich das vorstellt, Lukas beschreibt Paulus hier als ein wild gewordenes Tier, das sich nicht im Griff hat. Er schnaubte mit Drohen und Morden. Und Saulus ist fest entschlossen, diese Sekte auszurotten mit allen Mitteln. Und er gibt keine Ruhe, bis auch der letzte Anhänger dieses neuen Weges hinter Gittern ist. Dummerweise konnten einige fliehen. Dummerweise sind einige nach Damaskus gelangt. Und so geht er zu dem Hohepriester und bittet dort um eine Vollmacht, um eine Art Freibrief, um diese Christen in Damaskus zu verfolgen, um sie ins Gefängnis zu werfen. Und sie schreiben ihm das, sie stellen es ihm aus: Hiermit erlauben wir dir, Saulus, gegen die Christen in Damaskus vorzugehen, sie zu verfolgen, sie einzusperren oder sie auch zu töten. Und so macht sich Paulus auf den Weg nach Damaskus. Dann passiert Folgendes. Lukas beschreibt es weiter, Vers 3 bis 9. Als er auf dem Wege war und in der Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Und der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, und da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Und sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Mitten auf der Straße vor Damaskus erlebt Paulus seinen persönlichen Wendepunkt. Er begegnet Christus, und diese Begegnung haut ihn buchstäblich von den Socken. Und es wird hier beschrieben: Aus heiterem Himmel kommt dieses Licht, eine Stimme, die Frage: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und während er diese Frage schon hört, da liegt er schon auf der Erde, auf der Schnauze, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Paulus weiß erst gar nicht, mit wem er es zu tun hat. Und das macht eines deutlich, und ich fand das ganz faszinierend, nämlich diese Frage: Herr, wer bist du? Er weiß nicht, mit wem er es zu tun hat. Das heißt, er hat mit Jesus überhaupt nicht gerechnet. Und für ihn war Jesus tot. Herr, wer bist du? Und Jesus gibt sich ihm zu erkennen: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und ihr Lieben, diese Worte müssen ihn wie einen Hammer getroffen haben. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Saulus erkennt plötzlich, dass die Christen recht haben, dass Jesus lebt. Aber nicht nur das, er erkennt plötzlich, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist, und mit einem Schlag wird ihm bewusst, was er da tut. Indem er die Christen verfolgt, legt er sich mit Christus selbst an. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saul verfolgt Gott. Und dabei glaubte er die ganze Zeit, er würde Gott einen Riesengefallen tun. Das muss ihn getroffen haben wie ein Hammer. Und diese Begegnung, diese Erkenntnis kurz vor Damaskus ändert alles. Für Paulus beginnt hier ein neues Leben, denn er begegnet Jesus Christus. Und eigentlich muss man sagen, Jesus hat ihn gefunden. Denn Paulus hat Jesus gar nicht gesucht, im Gegenteil. Er ist nach Damaskus gekommen, um diese Lehre von diesem Jesus ein für alle Mal zu vernichten. Und hier legt Gott eine Vollbremsung ein und haut ihn von den Socken. Und ich finde dieses Bild ganz spannend und ich weiß nicht, ob ihr mal Darstellungen gesehen habt von Paulus, wo er Jesus Christus begegnet. Die meisten Darstellungen zeigen ihn, wie er von einem Pferd stürzt. Ja, und das ist natürlich viel eindrucksvoller, dass da er mit seinem Pferd unterwegs ist und da kommt dieses helle Licht und das haut ihm vom Pferd. Hier steht nichts vom Pferd in Apostelgeschichte, das ist mir auch erst aufgefallen, als ich mich in diesen Tagen damit beschäftigt habe. Aber das ist natürlich sehr eindrücklich. Da fällt jemand vom Pferd. Und stellen wir uns einmal vor, rein fiktiv, noch da in Jerusalem, bevor er sich auf den Weg nach Damaskus macht, spricht ihn einer an und sagt ihm, Saulus, übrigens, ich prophezeie dir, bevor du Damaskus erreichst, wirst du selbst ein Christ. Stellen wir uns diese Prophezeiung einmal vor. Glaubt mir, Paulus hätte diesem Mann einen Vogel gezeigt. Diese Vorstellung ist so absurd, so lächerlich. Dieser Mann war getrieben von Hass gegen alles, was zu Christus gehörte. Nie und nimmer werde ich Christ. Nie und nimmer werde ich mich diesem Irrlehrer anschließen. Im Gegenteil, ich werde sie alle vernichten. Und dann begegnet er Christus. Drastischer kann ein Wendepunkt nicht sein. Und wenn wir sein Vorher-Nachher-Bild ausdrücken wollen, dann könnte es so aussehen. Drastischer kann es nicht sein. Aus Saulus wird Paulus. Aus dem Verfolger wird ein Nachfolger. Und hier auf dem Weg nach Damaskus endet sein Vorher und es beginnt sein Nachher. Und wo er vorher wie ein wild gewordener Wolf hinter Christen her war, ist er jetzt ein Nachfolger, ein Schaf, wie das auch in der Bibel dargestellt wird. Und zwischen diesem Vorher und Nachher bei Paulus steht Christus. Und ich zitiere noch einmal den Vers aus 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ihr Lieben, diese Worte stammen von dem Menschen, der da in Damaskus diesen Wendepunkt erlebt hat. Und ich finde das total berührend vor diesem Hintergrund, weil Paulus weiß, wovon er schreibt. Er hat es selbst erlebt. Vor Damaskus hat Gott ihm ein neues Leben geschenkt, hat er einen neuen Weg eingeschlagen. Und wenn man Paulus verstehen möchte, den späteren Paulus, sein Wirken im Nachher, als Apostel, als Missionar, als Gemeindegründer, als Werkzeug Gottes. Wenn man diesen Paulus verstehen möchte, muss man zurückreisen hier nach Damaskus, an den Ort, wo er Christus begegnet ist. Dieser Wendepunkt hat sein gesamtes Leben geprägt. Und wer sich in den paulinischen Schriften auskennt, wer die Apostelgeschichte gelesen hat, der wird es an ganz vielen Stellen entdecken. Immer wieder kommt er zurück zu seinem Wendepunkt. Immer wieder äußert er sich zu dieser Begegnung, die er mit Gott gemacht hat. Das hat ihn so umgekrempelt und verändert. Und immer wieder betont er selbst auch, die Gnade Gottes hat mich gerettet. Gott hat mich gefunden und ich habe es nicht verdient. Ich bin der Geringste unter den Aposteln, weil ich Gottes Gemeinde verfolgt habe. Und der Gnade Gottes verdanke ich mein neues Leben. Ich habe es nicht verdient. Und ihr Lieben, das finde ich so faszinierend an Gott, dass Gott einen Neuanfang schenkt, obwohl das alte Leben so desaströs abgelaufen ist. Ihn, ja, den Christenverfolger, hat Gott zu einem der größten Werkzeuge der Gemeinde gemacht. Und er war mehr als nur ein Schaf, ein Nachfolger Gottes. Er wurde zu einem der bedeutendsten Hirten der frühen Gemeinde. Unvorstellbar. Und ich finde, dieses Vorher-Nachher-Bild von Paulus spricht für sich. Dazwischen steht eine Begegnung mit Christus. Ein neuer Weg beginnt. Und die Frage zum Schluss, die Frage lautet, was bedeutet es, diesen neuen Weg zu gehen? Was bedeutet es, diesen neuen Weg zu gehen? Und ich schließe mit einer Antwort von Jesus Christus selbst, der einmal sagte, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Diesen Weg zu gehen bedeutet, ihm zu begegnen und mit ihm zu gehen, ihm hinterher. Und das ist der Knackpunkt, das ist das Entscheidende, denn er selbst ist der Weg. Es geht nicht um irgendeinen Weg, er selbst ist der Weg. Amen.